Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zum Oberursler Forum und zu einem neuen Livestream-Interview mit einer Bundestagskandidatin von dem Wahlkreis Hochtaunus. Heute Abend heiße ich willkommen von der SPD, Alicia Buckler. Guten Abend.
Guten Abend.
So, danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Bevor wir anfangen, erstmal so die üblichen Hinweise, sage ich inzwischen. Wenn Sie jetzt gerade zuschauen und sagen, das ist eine tolle Sache, ich möchte, dass meine Freunde zuschauen, die müssen auch entscheiden, wem sie wählen im September, dann können die das natürlich über Facebook. Manche sagen, ich habe kein Facebook, dann können sie hier auf obu.li/btw2021, da können sie über YouTube schauen. Wenn sie sagen, nee, YouTube gehört der große Google, will ich nicht, dann können die auf pscp.tv/orgeltoday schauen. Das ist die Firma Periscope, total gehört Twitter inzwischen, aber da können die dann unabhängig von den beiden schauen. Und ganz wichtig, wenn Sie heute noch Fragen haben an uns oder Kommentaren, dann bitte nur unter diesem Video in Facebook, beziehungsweise da drüben auf der rechten Seite in YouTube. Wenn Sie allerdings auf Facebook schreiben, bitte vorher auf diesen Link klicken. Die finden Sie in der Videobeschreibung, obu.li/kommentaren, damit wir Ihr Name und Gesicht hier sehen. Ansonsten bekommen wir nur die Frage oder Kommentar und den datenschutzfreundlichen Facebook-Nutzer eingeblendet. Das wäre schon, wenn wir auch den Namen dazu hatten. Sonst muss ich immer wechseln und gucken. So, dann, Sie sind Direktkandidatin für den Hochtaunuskreis und Sie wohnen auch etwas weiter weg von Oberursel, also ich sage mal fast so weit, wie es nur geht in dem Wahlkreis, habe ich das Gefühl. Also ich müsste erstmal nachschauen, wo Vilma ist, war mir auch neu. Vielleicht wollen Sie sich vielleicht erstmal kurz vorstellen und ja, erstmal über Sie ein bisschen selbst was erzählen und natürlich vielleicht, wo das gerade mal so liegt, wo Sie gerade sitzen.
Sehr gerne, mache ich. Ja, ich bin Alicia Bogner, ich bin 27 Jahre alt und die Bundestagskandidatin der SPD hier im Wahlkreis. Ich wohne in Vilma, ich bin hier aufgewachsen und lebe noch immer hier. Vilma ist ein kleines, schnuckeliges Dorf, direkt an der Lahn gelegen zwischen Limburg und Weilburg. Ich bin vom Beruf her ausgebildete Biologielaborantin, habe diese Ausbildung 2013 nach meinem Abitur begonnen. Und das im Industriepark Frankfurt-Höchst bei Sanofi. Parallel zu meiner Ausbildung habe ich noch mein Bachelorstudium absolviert im Bereich Biopharmaceutical Science und schließe jetzt gerade noch mein berufsbegleitendes Masterstudium in Biotechnologie ab. Ich arbeite noch immer bei Sanofi in der Forschung, bin hier tätig als analytische Expertin im Bereich der Entwicklung von therapeutischen Antikörpern, die man einsetzt zur Behandlung von Krebserkrankungen, aber auch Autoimmunerkrankungen. Ich bin politisch aktiv seit meiner Jugendzeit. Ich war Schulsprecherin, Kreisschulsprecherin hier im Landkreis Limburg-Weilburg und seit über 8 Jahren bereits in der SPD, habe hier verschiedene Ämter inne gehabt und seit 2016 bin ich auch kommunalpolitisch aktiv und zwar als Gemeindevertreterin hier im Gemeindeparlament in Vilma, habe in den letzten 5 Jahren auch den Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales geleitet und seit der letzten Kommunalwahl im März diesen Jahres bin ich nun auch Mitglied des Kreistags und neben meinen politischen Ämtern bin ich auch gewerkschaftlich aktiv. Ich bin aktives Mitglied der IGBCE, Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, kommt durch die Pharmaindustrie. Ich war hier Jugend- und Auszubildendenvertreterin während meiner Ausbildung als Biologielaborantin und bin jetzt gewerkschaftliche Vertrauensfrau. Ja.
Okay. Das war sehr viel jetzt. Und Sie sagten am Anfang, Vilma ist ein Dorf. Ich habe gelernt, es ist ein Marktflecken. Ich müsste erst mal nachschlagen, was das ist.
Ja, das ist tatsächlich eine Bezeichnung für Gemeinden. Hier gibt es das öfters. Also das ist nicht nur Vilma, auch weitere Ortschaften hier im Wahlkreis wie Mengerskirchen heißen Marktflecken. Und es kommt halt, wie gesagt, noch aus dem Mittelalter, weil wir die Marktrechte hatten und geben das auch ungern her.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist wie manche anderes hier im Vordertaunus auch ihren Titel da auf den Städten nicht gern wieder weggeben. So, das ist jetzt ziemlich ländlich da. Wie ist bei Ihnen die Internetverbindung jetzt heute Abend?
Ich glaube nicht so ganz gut.
Da könnten wir mal über Digitalisierung wieder reden. Eigentlich habe ich ein paar andere Themen, aber das ist tatsächlich dann so ein Thema für Sie jetzt, wie diesen Zugang zum ländlichen Gebiet, zu schnellerem Internet. Sind Sie da irgendwie involviert in diesem Thema?
Derzeit nicht. Ich bin zwar der Meinung und davon überzeugt, dass das Aufgabe des Staates sein muss, hier Angebote zu schaffen, was gerade bei uns vor Ort gelaufen ist. Und ich glaube auch in zahlreichen anderen Kommunen im Hochtaunuskreis, unter anderem Wien-Schmitten, ist, dass die Deutsche Glasfaser hier die Angebote schafft und den Ausbau. Und wir haben auch unterschrieben, bis dahin haben wir leider nicht die beste Leitung hier vor Ort.
Ja, Schmitten kenne ich, die eine oder andere Leitung, das liegt hier nah. Okay, wir hatten eine Woche lang im Forum gefragt nach Fragen an Sie, und obwohl Sie eigentlich einen sehr guten Resonanz hatten auf den die Ankündigung, was die Likes und Reichweite ging, kam gar keine Frage rein. Also ich hoffe, dass jemand vielleicht zuschaut und sagt, ich stelle jetzt die eine oder andere Frage. Deswegen, so lange würde mich interessieren, bevor ich zu meinen Fragen komme, wie gut kennen Sie Oberursel, wenn wir jetzt über die Stadt ein bisschen reden?
Ich würde, um ehrlich zu sein, sagen ausbaufähig, aber ich habe tatsächlich auch Verwandtschaft in Oberursel, sodass es für mich normal war, auch als Kind, dass man am Wochenende dann über die B8 nach Oberursel gefahren ist und auch in der Region einfach Ausflüge zusammen gemacht hat. Also ich kann gar nicht zählen, wie oft ich irgendwie nach Oberursel-Hohenmark gefahren bin, um dann auf den Feldberg zu wandern. Beim Hessentag war ich natürlich auch in Oberursel dabei, auch wenn das schon ein paar Jahre her ist. Und ich muss gestehen, dass ich natürlich, um vielleicht die genaue Adresse zu finden, wenn ich irgendwo hin muss, mein Navi benötige. Aber das brauche ich auch in anderen Städten. Also das ist jetzt auch kein Unterschied, okay. Hamburg oder Weilburg.
Ja, Sie waren schon mal ein paar Mal hier. Das ist schon mal gut. Und Hessentag war genau vor 10 Jahren, wenn Sie dann hier waren. Das haben wir gerade das Jubiläum gefeiert. So, und solange jetzt nichts anderes kommt, würde ich sagen, nehme ich jetzt meine Themen, die haben Sie jetzt heute Morgen auch bekommen, nur als Themen, nur nicht als Fragen, so wie bei den anderen, genauso waren. Und ich war bei Ihnen vorher auf der Webseite und habe ehrlich gesagt bei Ihnen auf die Webseite nicht so viel von politischen Themen gefunden. Deswegen bin ich ein bisschen ausgeschwiffen und habe Ihr Facebook und vor allem Ihr Twitter-Konto angeschaut. Auf Twitter schreiben Sie wesentlich mehr, habe ich gemerkt. Also wer mehr von Ihnen erfahren will, soll vielleicht mal auf die Twitter-Seite gehen. Und da haben Sie Ihren Themen, wo ich denke, da können wir da über die reden. Und ich würde beim Thema Mindestlohn anfangen. Sie wollen den Mindestlohn auf 12 Euro die Stunde erhöhen, habe ich gelesen. Wie erklären Sie das jetzt? Ich bleibe beim Oberursel erstmal. Es gibt viele kleinere so Familienbetriebe hier, die durchaus durch Corona betroffen sind und erstmal froh, überhaupt ihre Mitarbeiterinnen noch weiter bezahlen zu können. Jetzt haben Sie gerade eine Erhöhung gehabt vor ein paar Wochen auf 9,60 Euro. Dann haben Sie am 1.1. Noch eine Erhöhung. 1.7. kommt dann eine Erhöhung auf 10,45 Euro. Also wir hatten 1.1. auch eine Erhöhung. Wir haben 4-mal den Mindestlohn in 2 Jahren erhöht. Und jetzt wollen Sie nochmal, 1,50 Euro noch oben drauf legen in kürzester Zeit. Ist nicht der Gefahr, dass diese Betriebe irgendwann sagen, naja, dann müssen wir gucken, dann müssen wir vielleicht einen Mitarbeiter weniger dann haben, damit wir die Rest der Belegschaft weiter bezahlen können?
Also genau das waren ja die Diskussionen, die auch geführt wurden vor der Einführung des Mindestlohns. Also der Mindestlohn wurde im Jahr 2015 eingeführt, damals mit 8,50 Euro. Und insbesondere aus der Wirtschaft kam genau die Diskussion oder die Ängste, wenn wir den Mindestlohn einführen, wird das Auswirkungen auf die Beschäftigungsquote haben. Viele werden ihre Jobs verlieren. Der Mindestlohn, den gab es in vielen anderen europäischen Ländern vorher schon und man konnte dies nicht feststellen. Und jetzt, wir haben den Mindestlohn schon seit einigen Jahren und es gibt zahlreiche Studien, die genau die diese Fragestellung auch untersucht haben. Und man konnte keinen Zusammenhang feststellen oder überhaupt ja, sehen, dass die Einführung des Mindestlohns dazu geführt hat, dass Personen ihren Job verloren haben. Sie haben ja eben gerade schon gesagt, der Mindestlohn wurde erhöht um 10 Cent die Stunde. 10 Cent die Stunde führen nicht dazu, dass jemand existenzgesichert ist. Und auch von den 9,60 Euro, das ist ja alles andere als ein fairer Lohn. Und die 12 Euro kommen dazu zustande, dass Berechnungen sagen, man braucht eigentlich mehr sogar als die 12 Euro, um später auch ein Rentenniveau zu haben, eine Rentenhöhe, um davon existieren zu können. Von daher fordern wir die Einführung oder die Erhöhung des Mindestlohns auf mindestens 12 Euro, sind davon überzeugt, dass dies keine negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird. Und dabei muss man ja auch immer sehen, wer ist mitverantwortlich für den wirtschaftlichen Erfolg, wer trägt dazu bei. Und das sind die Menschen, die halt einfach arbeiten und sie sollen doch dann auch etwas von den Gewinnen abhaben. Natürlich haben Sie recht, viele mittelständische oder kleine Betriebe haben jetzt Probleme gehabt während der Corona-Pandemie. Viele haben aber auch unzählige Hilfen in Anspruch nehmen können. Die Insolvenz, die wir befürchtet haben, dieser Strom ist gar nicht eingetreten. Und so, ja, ist die Position der SPD, aber auch von mir, dass die 12 Euro einfach nur fair wären. Und das ist auch nur erstmal das Mindeste, was wir fordern. Natürlich perspektivisch tatsächlich auch noch höher.
Okay. Ich frage mich, ob in der Corona-Zeit, wie viele Firmen dann diese Hilfe in Anspruch genommen haben, natürlich den Lohn der Mitarbeiter da mit quasi abgedeckt. Und natürlich, je höher die Mitarbeiter bezahlt werden, desto mehr Hilfe haben sie in Anspruch nehmen. Da haben Sie vielleicht einen Teufelskreis, wenn Sie es noch erhöhen.
Da mache ich mir tatsächlich keine Gedanken, aber man muss ja auch überlegen, wie viele Personen überhaupt von der Erhöhung des Mindestlohns profitieren würden. Also wir sprechen hier von über 10 Millionen Beschäftigten in ganz Deutschland und insbesondere tatsächlich Frauen in systemrelevanten Berufen, die aber im Niedriglohnsektor sind, sodass ich wirklich sagen muss, wir sind mit 9,60 Euro bei Weitem nicht da, wo wir sein müssten. Und 10 Millionen Menschen würden profitieren. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass wir das als Solidargemeinschaft, als Wirtschaft, die Wirtschaftsnation auch leisten und stemmen können.
Okay. Bin gespannt. Okay. Dann bleiben wir, Sie hatten ja vorher gesagt, dass mit diesen Rentenfähigkeit des Lohns, weil Sie haben auch auf Ihrer Seite geschrieben, wir benötigen eine grundlegende Rentenreform. Mhm. Wie soll diese Rentenreform Ihrer Meinung nach aussehen? Dass es nicht Rente mit 68 ist, das habe ich schon gelesen. ich wusste gar nicht, dass jemand das fordert, wenn ich ehrlich bin. Ich höre immer die Diskussion 65, 67. Also ich hoffe nicht, dass jemand sagt, wir treffen uns in der Mitte bei 68, so wie es bei der Mehrwertsteuer war damals. Wie sieht bei Ihnen die Rentenreform aus?
Genau, also erstmal dazu, da hatte ich einen Beitrag verfasst, denn es kam die Forderung tatsächlich, dass wir Engpässe bekommen in der Finanzierung der Rente, sodass als Lösung hier gesagt wurde vom Wirtschaftsbeirat, wir müssen das Renteneintrittsalter erhöhen, damit wir überhaupt noch die Renten zahlen können. Und ja, es ist einfach so, der demografische Wandel führt dazu, dass immer mehr Personen in Rente gehen, immer weniger Beitragszahler dabei sind und wir benötigen eine grundlegende Rentenreform. Aber wer einfach fordert, man erhöht das Renteneintrittsalter, verkennt einfach die Lebensrealität. In vielen Berufen, insbesondere in den Berufen, wo man schwer arbeitet oder auf Schicht arbeitet, kann man einfach nicht so lange aushalten. Das kann man rein psychisch, aber auch körperlich nicht stemmen. Und würde man eine Rentenerhöhung, die Erhöhung des Renteneintrittsalters durchführen, könnten das viele einfach nicht mehr leisten. Das heißt, es wäre eine Rentenkürzung durch die Hintertür, weil man nicht die vollen Bezüge bekäme. Was wir als SPD sagen, wir brauchen viele verschiedene Eckpunkte. Das eine ist auf jeden Fall, dass wir die Gruppe der Beitragszahlerinnen und Zahler vergrößern müssen. Denn ganz, ganz viele Berufsgruppen sind gar nicht mit einbegriffen in der gesetzlichen Rente. Das sind Berufe wie Steuerberater beispielsweise, die ihre eigenen Versorgungswerke haben und somit gar kein Teil der Solidargemeinschaft sind. Und das sind ganz oft Berufe, die sehr, sehr gut bezahlt sind. Hinzu kommen aber auch Solo-Selbstständige, wo ganz viele auch sagen, sie möchten in das gesetzliche Rentensystem rein. Da sind wir erstmal bei den Berufsgruppen. Das heißt, wir umso mehr Berufsgruppen dabei sind, umso mehr Beitragszahler gibt es aber auch. Und gleichzeitig ist dann ein ganz wichtiger Punkt auch noch, das Beitragszahlerpotenzial zu erhöhen. Denn ganz viele Beschäftigte arbeiten gar nicht in Vollzeit, sondern in Teilzeit oder haben nur Minijobs, obwohl sie das gar nicht möchten. Ganz oft sind dies auch wieder Frauen, die einfach aufgrund der Familie, weil sie die Kinderbetreuung haben oder pflegende Angehörige und weitere, wir sprechen immer von Care-Arbeit, das heißt Sorgearbeit, es nicht hinbekommen, 100% zu arbeiten, weil sie zu viele Stunden mit weiteren unbezahlte Arbeit beschäftigt sind. Wenn wir hier es hinkriegen, dass wir eine bessere Kinderbetreuung haben, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben besser kombinieren, können auch viel mehr Menschen in Vollzeit arbeiten und dadurch haben sie mehr Gehalt und können dann auch schlussendlich höhere Beiträge zahlen. Und das ist auch wieder das andere. Wenn die Einkommen steigen, wie zum Beispiel durch die Erhöhung des Mindestlohns, sind wir auch wieder dabei, dass die Beiträge erhöht werden und wir somit mehr in der Rentenkasse haben. Aber
darf ich zu den zwei Punkten, bevor ich weitermachen? Wäre es nicht sinnvoll jetzt bei, ich sag mal, bei diesen Pflegeangehörigen, kann man das nicht gleichstellen mit Kindererziehungszeiten? Weil momentan kann ich ja mit dem 10. Geburtstag des Kindes diese Kindererziehungszeiten anrechnen lassen. Warum macht man nicht sowas, dass man sagt, als erster Schritt, natürlich wäre es besser, die Leute würden mehr arbeiten, mehr verdienen in dem Moment, aber wenn sie es gar nicht können, kann man nicht sagen, okay, Teilzeitbeschäftigung, weil die andere Hälfte des Tages ist Pflege der Eltern zum Beispiel, kann man nicht diese Pflege der Eltern, so wie man es mit, ich sag mal, mit dieser virtuellen Kinderfreibeträge für die Eltern, könnte man das nicht mit der Rente machen, dass man sagt, diese Zeiten wird angerechnet?
Diese Diskussion gibt es innerparteilich oder überhaupt in der Politik und da muss ich Ihnen auch zustimmen. Genau darum geht es auch. Es ist geleistete Arbeit, die aber unbezahlt ist und sie ist unglaublich wichtig für die Gesellschaft, für die Familien, denn wer soll es sonst leisten? Von daher stimme ich Ihnen zu und das sind zahlreiche Themen, die derzeit diskutiert werden und vielleicht in der neuen Regierung tatsächlich auch angegangen werden.
Okay, und bei den Solo-Selbstständigen vorher oder diese Berufsgruppen, das heißt, würden Sie es verpflichtend machen, für diese Berufsgruppen in die gesetzliche Rente jetzt einzutreten? Die meisten dürfen das. Soweit ich weiß, dürfen auch Solo-Selbstständige, wenn sie wollen. Sie müssen zwar den Antrag relativ zeitnah stellen nach den Selbstständigkeit, weil später geht es dann nicht mehr, soweit ich weiß, aber das... Würden Sie die jetzt zwingen und sagen, nee, Solo-Selbstständige müssen jetzt bitte in die gesetzliche Rente rein?
Bei allen Sachen muss man ja auch immer sagen, es gibt einen Bestandsschutz. Das heißt beispielsweise auch bei Beamten, die ja die Pension haben, ist es ja so, dass man nicht einfach sagen kann, okay, von heute auf morgen ändert sich alles und wir schieben alles rum. Es geht dann zukünftig darum, wie stellen wir die Zukunft auf? Und wenn man die Gruppe der Beitragszahler vergrößern möchte, wäre es natürlich wie ähnlich bei der Krankenversicherung die Idee einer Bürgerversicherung, wo natürlich jeder seinen Beitrag leistet, aber schlussendlich ja auch was rausbekommt. Das finale Konzept liegt nicht vor. Ich möchte jetzt auch in Bezug auf die SPD nichts Falsches sagen, aber ja, ich wäre dafür, dass schlussendlich alle einzahlen hierbei.
Aber nur jetzt neue, wenn jetzt die in diesem Beruf beitritt oder auch deswegen diese Bestandsschutzfrage. Auch jemand, der jetzt, ich sag mal, 20 Jahre schon selbstständig als Steuerberater sonst was ist, mussten die dann jetzt plötzlich auch da eintreten oder könnten die sagen, nee, ich habe 20 Jahre lang private Rente in einer Kasse bezahlt, da bleibe ich jetzt bitte.
Da sind wir ja genau bei der Thematik des Bestandsschutzes. Man kann Personen, die sich ihr Leben lang darauf eingestellt haben und bereits in privat vorgesorgt haben oder wie gesagt bei den Beamten, die die Pensionskassen haben, ihnen das ja nicht wegnehmen. Das ist unmöglich. So dass man natürlich über viele Jahre mehrere Systeme fährt. Es geht darum, einen Stichtag irgendwann festzulegen und dann zu sagen, ab heute ist es genau so.
Okay. So, dann, ja, Sie wollten weiter mit den Rentenreformen. Entschuldigung, David.
Genau, ja, bei der Rentenreform. Natürlich muss man auch darüber nachdenken, inwieweit man steuerfinanziert hier unterstützt. Und das, was ich auch eben schon gesagt habe, mit dem Renteneintrittsalter, viele können ja einfach auch nicht jetzt schon bis zum 67. Lebensjahr arbeiten. Und hier ist natürlich von Bedeutung zu sehen, dass die Menschen möglichst lange trotzdem in Arbeit bleiben können. Und hier geht es um Themen wie Prävention. Das heißt, wie kann ich die Arbeit so gestalten, dass die Personen erst gar keinen Bandscheibenvorfall bekommen oder auch psychisch nicht unter der großen Arbeitsbelastung leiden und dann sagen, ich muss frühzeitig in Rente gehen. Und das sind aber Überlegungen, die muss man vor Ort in den jeweiligen Berufen sich anschauen. Am Tisch sitzen müssen dann Vertreter der Arbeitnehmerschaft, der Betriebe, aus der Politik und dann schauen, wie kann ich das genau leisten. Was die SPD auf jeden Fall sagt, wir versichern, dass das Rentenniveau auf 48% fest bleibt. Darauf kann man sich verlassen. Es ist, wie gesagt, in vielen Bereichen immer noch zu niedrig. Aber wer sein Leben lang hart gearbeitet hat, soll doch auch im Alter gut leben können. Und das Alter sollte auf gar keinen Fall ein Armutsrisiko sein. Von daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema und ist auch von Seiten der Partei und unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zu den Schwerpunktthemen festgesetzt worden, jetzt im Wahlkampf.
Okay. So, Sie hatten das nächste Stichwort schon gerade gesagt mit Steuern. Ja, jetzt auf Facebook haben Sie einen 7-Punkte der SPD für gerechten Steuern-Grafik geteilt, habe ich gesehen. Okay. Und da sind Sachen, was Steuer ist natürlich ein heißes Kartoffel in der Ohren. Also da sind wir natürlich in einem völlig anderen Steuerbereich. Also Grundsteuer ist eher hier das, über den wir reden. Vielleicht ein bisschen Gewerbesteuer. Aber bei Ihnen ging es darum, Sie wollen für manche Einkommensgruppen die Soli behalten. Sie wollen eine Vermögenssteuer. Und Sie wollen den Ehegattensplitting abschaffen, habe ich so verstanden. Kommen diese ganze Maßnahmen, da waren noch mehr dabei, aber kommen diese Maßnahmen bei den richtigen Leuten an, wenn sie sowas machen? Hilft das, sagen wir, so einen Schicht in Oberursel, der sonst immer sagt, wir müssen hier wegziehen, wir können nicht mehr leisten, hier eine Wohnung zu wohnen? Wenn Sie jetzt die Steuer reformieren, ist nicht in Gefahr, dass vielleicht irgendwas passiert, dass die Leute dann sagen, jetzt habe ich noch weniger am Monatsende?
Nein, das auf, also für die Mehrheit der Menschen möchten wir tatsächlich eine Steuererleichterung herbeiführen. Das eine ist ja, was Sie schon angesprochen haben, glaube ich, die Einkommenssteuer. Momentan ist es einfach so, dass wir der Spitzensteuersatz, der ja derzeit bei 42% liegt, der greift bei unter 60.000 Euro. Das ist ein gutes Einkommen, aber eine Person, die 60.000 Euro Bruttoeinkommen hat, ist keine ungemein ultrareiche Person, auf gar keinen Fall. Und da sagen wir als SPD, wir müssen die Progression der Steuersätze nach zu höheren Einkommen verschieben und der Spitzensteuersatz, der muss halt, wie gesagt, viel später greifen. Das heißt, normale Einkommen, niedrige Einkommen würden entlastet werden. Was wir allerdings gleichzeitig sagen, ja, wir möchten Spitzenverdienerinnen, Spitzenverdiener, dass die mehr leisten. Da geht es aber um Einkommen von Singles, da sprechen wir von 250.000 Euro Jahreseinkommen und bei verheirateten Paaren von 500.000 Euro Jahreseinkommen, wo okay, wir dann sagen, dass der Spitzensteuersatz um 3% erhöht werden soll. Also das sind wirklich die Top-Verdiener, sodass wie gesagt, kleinere und mittlere Einkommen auf jeden Fall entlastet werden. Der Soli wurde ja schon zum Anfang des Jahres abgeschafft für 90% der Beschäftigten. Das heißt, auch hier sind wir wieder bei denjenigen, der Top-Verdiener, die den Solidaritätszuschlag derzeit bezahlen. Und den wollen wir einfach weiterlaufen lassen. Hier wollen wir ihn nicht abschaffen. Und auch hier sprechen wir wieder von höheren Einkommen und der volle Betrag, ich glaube von 5,% der greift auch erst wieder bei um die 100.000 Euro Jahreseinkommen, also auch relativ spät. Sodass ich davon überzeugt bin, dass mittlere und geringe Einkommen hier eindeutig entlastet werden. Und ganz essentiell, wir wollen ja auch eine Reform der Erbschaftssteuer und auch die Vermögenssteuer, die ja ausgesetzt ist, wieder einführen. Und hier sprechen wir wirklich auch von...
Auch damit ein Mindesthöhe bei dem Vermögenssteuer, was man an Vermögen haben muss, bevor das greift?
Dort haben wir derzeit noch keinen fixen Betrag festgelegt, aber es geht wirklich um sehr, sehr, sehr große Vermögen und hier 1%. Also es wird jetzt niemand, der 50.000 Euro gespart hat oder so, zur Kasse gebeten. Das auf gar keinen Fall. Also da sind wir wirklich bei den Reichsten der Gesellschaft.
Da steht auf dieser Liste Kampf gegen Steuerhinterziehung. Was sicherlich gut ist, sage ich nichts dagegen. Aber haben Sie da konkrete Maßnahmen, die jetzt noch nicht stattfinden? Weil es gab ja diverse Sachen auch von der EU jetzt, die dieses Jahr spätestens gegriffen haben, was die Sachen gegen Steuerhinterziehung angehen. Haben Sie da konkrete Maßnahmen?
Entschieden angehen. Das Problem ist auch in dem Fall, dass viele Behörden gar nicht gut genug ausgestattet sind, hier wirklich den Fällen nachzugehen und somit die Steuerhinterziehung, hier geht es ja auch wieder ganz, ganz oft um Millionenbeträge, die ins Ausland geschoben werden, dass hier gar nicht recherchiert werden kann, sodass, wenn wir eine bessere Besetzung der Behörden haben, das auch kontrolliert werden kann. Das ist ja auch beispielsweise das Problem mit dem Mindestlohn, dass viele ja gar nicht den Mindestlohn in Deutschland erhalten, was nicht erlaubt ist. Aber auch hier haben wir einfach zu viele offene Stellen, sodass das auch nicht die Einhaltung nicht kontrolliert werden kann.
Ich dachte, das würde von den örtlichen Rentenverwaltungen eigentlich kontrolliert. Da kriegen die Firmen Schreiben und die müssen dann ihren ganzen Buchhaltung, was die Mitarbeiter, also Lohnbuchhaltung, offenlegen. So jede 5 Jahre.
Müssen, aber es gibt immer wieder Fälle, wo es auftaucht, dass es nicht erfolgt ist.
Ach so, weil die Firmen das nicht machen dann. Also nicht so, dass es nicht kontrolliert wird, sondern dass die Firmen nicht vielleicht nicht einreichen und dann gibt es nicht die Personal dann hinterher zu.
Ja, genau, also beides. Was ja auch gesagt wurde, meinen Sie jetzt noch die Steuerhinterziehungsgeschichte?
Ja, wir sind eigentlich Steuerhinterziehung, aber was Sie sagen, Mindestlohn, als Beispiel da, ich weiß, dass, ich vergesse wie das Ministerium von Hessen eigentlich heißt, aber ich weiß, dass die in Königstein sitzen und die schreiben halt alle Betriebe jede 5 Jahre an und sagen bitte jetzt um die elektronische Übermittlung alle Lohndaten und etc., was die alles brauchen.
Ja, hier kam in den letzten Tagen eine Meldung, dass beim Zoll zu viele offene Stellen besetzt sind. Ich glaube, es geht dann um solche Sachen.
Anders.
Wenn dann bei Baustellen beispielsweise auch EU-Bürgerinnen angestellt sind.
Das geht dann eher drum, also ich sag mal so, in dem Moment ist es keine, da reden wir jetzt bei Mindestlohn eigentlich, ist es nicht so, dass die Steuerhinterziehung im großen Stil in dem Moment, wie wir von dieser Steuer-CDs kennen, sondern da geht es im Zoll letztendlich um Schwarzarbeit, oder? Weil das ist genau der Punkt, dass die Leute gar nicht mehr richtig als Mitarbeiter gebucht werden, sonst würde das gleich auffallen.
Genau, in die Richtung geht es auch.
Also müssen Sie auch die Zollkontrolle aufstocken. Okay, verstanden. Okay, so, ich sehe hier immer noch keine Kommentare, was ich sehr schade finde. Das, glaube ich, hatten wir sehr selten.
Sind noch im Urlaub vermutlich.
Das ist gut möglich. Also das ist ein Punkt, wo natürlich die Frage ist, wann fängt man mit solchen Livestreams an? Die Gefahr ist, dass die Leute im Urlaub sind. Wenn wir sie alle im September machen, ist der Gefahr, dass die Leute zur Hälfte schon ihr Briefwahl abgegeben haben. Und das ist für sie auch dann schlecht, weil jetzt so können sie auf die Aufzeichnung schauen, bevor sie die Kreuzchen setzen. Ich hatte noch ein letztes Thema. Bevor wir vielleicht doch noch ein bisschen in Oberursel vielleicht nochmal versuchen zurückzukommen. Aber das Thema hat mich gleich ins Auge gestochen. Sie fordern die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz. Jetzt weiß ich aus ganz guter Quelle, dass die Bundesregierung 1992 die Kinderrechtskonvention anerkannt hat mit diversen, ich glaube, es waren 7 Ausnahmen. Dann hat es ein bisschen gedauert und dann gab es 2010 eine Riesenaktion, dass diese Ausnahmen gekippt werden, dass man endlich das bitte normal ratifiziert. Und das weiß ich, weil ich für die DPSG Multiplikator war in dem Jahr und habe diesen Thema ein Jahr lang begleitet. Deswegen meine Frage jetzt an Sie, also das ist jetzt 29 Jahre her. Das ist vielleicht eine typische Frage, aber in diesen 29 Jahren war die SPD 19 Jahre in der Koalition, hat 7 Jahre lang den Kanzler gestellt sogar. Was dauert so lange daran? Was ist so schwierig, diese Kinderrechte aufzunehmen? Gibt es Parteien, die wirklich dagegen bocken und sagen, nein, wir geben diese Mehrheit nicht, weil ich weiß, Grundgesetzänderung braucht eine größere Mehrheit. Gibt es da Parteien, die richtig dagegen bocken und sagen, nein, das wollen wir nicht?
Ja, ganz eindeutiges Ja. Also wir als SPD sind seit Jahren dafür, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, denn das Grundgesetz ist ja auch immer der Bezugspunkt für alle politischen Entscheidungen und auch gesetzlichen Entscheidungen. Und wir haben jetzt ja in der Corona-Pandemie gesehen, wie oft die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen nicht beachtet wurden in den Entscheidungen, wie zum Beispiel mit den Schulschließungen. Während Betriebe, Großraumbüros geöffnet waren, waren Schulen geschlossen. Und aus dem Grund ist es einfach notwendig, in meinen Augen, aber auch für die Partei, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Und wie Sie schon gesagt haben, bei der Änderung des Grundgesetzes benötigt man immer eine Zweidrittelmehrheit. Und wir waren jetzt in der Situation Anfang des Jahres, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz mit aufgenommen werden sollten, aber man konnte sich nicht auf einen Kompromiss einigen, sodass man wirklich die Zweidrittelmehrheit bekommen hat. Hier waren zu viele auf Blockadestimmung und somit konnte es leider nicht durchgesetzt werden, obwohl der entsprechende Gesetzesentwurf von Christine Lambrecht, der jetzigen Justizministerin der SPD, vorgelegt wurde.
Okay, jetzt muss ich mich jetzt fragen zu diesem, weil das ist natürlich sehr aktuell mit den Schulschließungen. Und diese Recht auf Bildung an sich, würde das bedeuten, dass man könnte letztendlich, was würde man dann machen in jetzt in der Pandemiezeit? Würde man dann einklagen, dass die Kinder definitiv Präsenzunterricht bekommen müssen, weil das Recht auf Bildung ist erfüllt mit dem Distanzunterricht, würde man vielleicht argumentieren.
Also der Gesetzentwurf hat erstmal mehrere Punkte vorgesehen. Das eine war, dass politische Entscheidungen so getroffen werden, dass das Kindeswohl angemessen berücksichtigt wird und dass Kinder und Jugendliche die volle Unterstützung bekommen in der Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit. Und das Anhörungsrecht sollte mit aufgenommen werden. Das heißt, wenn egal in welchem Parlament in Deutschland Entscheidungen zu treffen sind, muss immer auch die Frage betrachtet werden der Kinderrechte, ob diese eingehalten werden. Das ist genauso wie das Versammlungsrecht, die freie Meinungsäußerung, das alles steht ja im Grundgesetz und dann muss bei einer Entscheidung geschaut werden, beziehungsweise kann dagegen dann explizit auch gerichtlich vorgegangen werden. Das heißt, wenn nun jemand klagen würde und sagen würde, hier bei dieser Entscheidung wurden Kinder nicht weitestgehend berücksichtigt, könnte ein Gericht darüber urteilen, wurden Kinder berücksichtigt, das Kindeswohl oder nicht?
Okay, meinen Sie, das würde jetzt, wenn das reinkommt, also jetzt in den Grundgesetz, weil ich habe ich weiß, da gab es früher andere Schwerpunkte. Da war ja die Corona noch gar kein Thema vor 10 Jahren, also so 11 Jahren jetzt. Da ging es auch zum Beispiel darum, dass das Asylrecht damals den Kinderrecht noch im deutschen Rechte getrumpft hat. Und deswegen war kein Recht auf Schulbesuch für Asylbewerberkinder. Darum ging es eigentlich damals vor 11 Jahren, bevor diese Ausnahmen aufgehoben wurden. Was wird sich jetzt ändern in der Pandemiezeit? Meinen Sie wirklich, wenn das jetzt Teil des Grundgesetzes wäre, dass diesen ganzen Schulsystem anders verlaufen würde?
Ich bin davon überzeugt. Es würde einen anderen Stellenwert machen. Und das, was ich eben gesagt habe, während Schulen einfach geschlossen wurden aus Angst, aus Panik und man gesagt hat, okay, man macht die komplette Beschulung zu Hause im Distanzunterricht, waren ja Großraumbüros zum Beispiel immer noch besetzt. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn die Kinderrechte wie die Berücksichtigung des Kindeswohls wirklich im Grundgesetz stehen würde, dass hier eine generelle Entscheidung so nicht vollzogen worden wäre.
Okay. Dann nur mal so eine Gedanke, wenn wir jetzt ein bisschen regional jetzt denken. Wir haben was Ähnliches, ich sag mal mit diesem Anhörungsrecht, wir haben was Ähnliches hier, wenn es einen Bebauungsplan gibt in Oberursel. Dann wird das alles bewertet, man wird hier diverse Stellen angehört, wie Naturschutzbehörden und sowas. Und ein Punkt in dem Bebauungsplan steht immer Auswirkungen auf der Familienfreundlichkeit. Mhm. Das ist so für mich dann ähnlich, aber das ist dann, man hat angehört, man hat letztendlich eine Bewertung in den Bebauungsplan reingenommen. Das heißt immer noch nicht, dass da trotzdem den Gebäude, der vielleicht von vielen Familien benutzt wird, abgerissen wird. Also mir fällt ein Beispiel nur bei Ursel ein, aber ich sage den Liebe jetzt gerade nicht. Aber wo ich weiß, dass den Stand aus Wirkung auf der Familienfreundlichkeit keine. Und ich weiß ganz genau, dass sehr viele junge Familien da Tag ein Tag ausgehen. Deswegen kann es sein, man hat diese Anhörung, der Gefahr ist, ja, jetzt haben wir angehört, schön, wir machen trotzdem weiter.
Ich bin, wie ich ja schon eingangs erzählt habe, mit meinem beruflichen Werdegang keine Juristin, aber dadurch, dass ja das Grundgesetz der Bezugspunkt für die gerichtlichen Entscheidungen ist, ist ja dann genau dann die Option da, auch gerichtlich vorzugehen, eine Klage einzureichen und zu sagen, diese Maßnahme ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar und dann muss das Gericht entscheiden, ob es Bestand hat oder gekippt wird.
Okay. So, das waren meine 4 Fragen. Ich habe keine hier, aber dann jetzt, was ist Ihre Motivation, jetzt nach Berlin zu gehen dann? Weil das ist etwas letztendlich, was wir jede Woche hier fast hatten. Ihre Motivation, was möchten Sie da jetzt für den Hochtaunus-Wahlkreis dann erreichen, insbesondere?
Der Wahlkreis Hochtaunus-Oberland ist ja sehr unterschiedlich geprägt. Wir haben sehr ländliche Regionen, aber wir haben auch den Speckgürtel von Frankfurt. Und essentielle Themen, die haben wir natürlich für ganz Deutschland, die sind notwendig. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir haben den Klimaschutz, müssen wir entschieden angehen. Aber hier vor Ort gibt es ja auch wirklich viele Themen, wofür vor großen Herausforderungen stehen. In der ländlicheren Region geht es natürlich um die Daseinsvorsorge. Das heißt, das Leben zwischen Stadt und Land darf keinen Unterschied machen. Ich muss die gleichen Lebensbedingungen vorweisen können. Das heißt, ich brauche die medizinische Versorgung vor Ort. Es geht um eine Mobilitätswende, die gedacht wird, nicht nur aus einer großstädtischen Blase wie jetzt Berlin, sondern wie ist die Situation vor Ort mit kleineren Ortschaften, mit Zentren, wo es hingeht, aber aus diesen Zentren geht es dann auch noch in größere Zentren wie dann wirklich Frankfurt. Das heißt, Mobilität, bezahlbarer Wohnraum, das sind alles Themen, die hier vor Ort brennen, die wir durch Entscheidungen auf Bundesebene beeinflussen können, die natürlich wichtig sind. Das sind ja so ein paar Themen dazu. Zu meinen Beweggründen selbst muss ich sagen, ich sehe diese Punkte, bin der Meinung, dass sie zu wenig angegangen wurden in der Vergangenheit. Es eilt, wir haben nicht mehr 5 vor 12, wir haben 5 nach 12. Und in diesen herausfordernden Zeiten möchte ich einfach mitgestalten, Verantwortung übernehmen und sagen, jetzt erst recht. Das ist ein Bereich und der andere, ich fühle mich selbst nicht entsprechend repräsentiert im Deutschen Bundestag. Der Bundestag ist sehr männlich, relativ alt und es gibt bestimmte Berufsgruppen, die überproportional vertreten sind. Und ich bin davon überzeugt, dass der Bundestag doch die Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegeln sollte. Und da fehlen mir unterschiedlichste berufliche Werdegänge. Wir brauchen Juristinnen und Juristen im Deutschen Bundestag, das ist essentiell. Aber für gute Entscheidungen brauchen wir auch andere Blickwinkel. Und mit meinem Blickwinkel als junge berufstätige Frau, die auch eine Berufsausbildung absolviert hat, bin ich davon überzeugt, dass ich nochmal eine andere Sichtweise mit reinbringe. Ja.
Okay. Und dann nur jetzt nochmal kurz zum Schluss dann bei Oberursel zu sein, weil Sie haben da zwei wichtige Punkte auch gesagt. Sie haben den Klimaschutz angesprochen, aber auch dieser bezahlbare Wohnraum und eigentlich dritter Punkt, dieses, sag mal, Gleichstellung Stadt und Land. Mhm. Wie stehen Sie dann zu dieses Dauerthema bei uns, dass Frankfurt eigentlich auf die grüne Wiese bauen will, also auf den Ackerland Richtung Oberursel raus?
Ja,
das ist, da haben wir den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, aber was könnte man auch im ländlichen Gebiet auch machen, sondern nicht auf den Ackerflächen hier?
Wohnraum muss interkommunal gedacht werden. Das ist genauso wie in Bezug auf die Mobilität. Das heißt, ein Bus, nur weil es jetzt eine Landkreisgrenze ist, darf nicht aufhören oder so. Wenn Sie nah beisammen liegen, ich sage immer die Beispiele mit Weilmünster und Gräfenwiesbach, dass hier noch viel, viel mehr Austausch sein muss. Jetzt zum Wohnen. Boden ist kostbar und Boden ist endlich. Es kann tatsächlich nicht sein, dass wir immer weiter rausgehen, in die Grenzen, immer mehr versiegeln. Auch hier sind wir wieder bei Themen von Klimaschutz und Umweltschutz, sodass ich immer davon überzeugt bin, dass man die unterschiedlichen Interessen beachten muss und hier sprechen muss. Wir müssen bauen. Das steht außer Frage. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum und wir sagen als SPD, wir wollen 400.000 neue Wohnungen pro Jahr schaffen und 100.000 davon sozial gefördert. Aber natürlich ist es auch für Kommunen wie Oberursel, aber dann auch ländlichere Regionen wie Wehrheim oder Schmitten, dass man hier ein Leerstandsregister benötigt, um zu schauen, was ist vielleicht im Ortskern noch vorhanden, wie kann ich etwas weiterentwickeln, kann ich vielleicht auch in die Höhe gehen, kann ich große Wohneinheiten umbauen, dass sie seniorengerecht sind, dass sie für Menschen mit Behinderungen geeignet sind, aber auch für jüngere Menschen, die keine 200 Quadratmeter benötigen. So geht es mir tatsächlich, dass ich keine Wohnung gefunden habe in den vergangenen Monaten, obwohl ich auf der Suche war. Und Und natürlich muss auch das Wohnen in ländlicheren Regionen attraktiv sein. Vielleicht ist das ein oder andere Mal die Mieten geringer. Dafür habe ich aber seltener den ÖPNV, der verkehrt, habe weniger Ärzte vor Ort. Und schlussendlich bin ich davon überzeugt, dass jede Person frei entscheiden soll, wo sie leben möchte. Möchte sie auf dem Land leben oder möchte sie in der Stadt leben? Und finanzielle Bedingungen sollten hier nicht entscheidend sein.
Okay. Und jetzt zum Konkret dann, weil zum Frankfurtserweiterung, egal wo, also würden Sie trotzdem dann sagen, Frankfurt soll auch genauso wie andere Kommunen expandieren oder soll man wirklich dann zielgerichtet sein und sagen, nee, dann sollten wir lieber da vielleicht, wo es ja noch nicht so ausgebaut ist, eine Kommune da ansetzen, wie Sie sagten, in die Höhe oder sowas, und nicht jetzt gleich so eine große Stadt wie Frankfurt an den Rändern auch noch mal weiter expandieren lassen.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Und ich kann hier Oberursel komplett nachvollziehen, dass die meisten dagegen sind. Ich würde genauso abstimmen, vermutlich, wenn ich in der Stadtverordnetenversammlung in Oberursel aktiv wäre und vor Ort wohnen würde, denn das hat natürlich große Einflüsse auf die Stadt. Wie ich eben schon gesagt habe, hier bedarf es immer den Austausch zwischen den Städten und ein Alleingang von einer großen Stadt kann ich hier nicht befürworten. Auch hier wäre natürlich erstmal die Überlegung, welche freien Flächen gibt es in Frankfurt? Da ich in Frankfurt nicht wohne, kann ich tatsächlich sagen, wie viele Flächen jetzt hier brach liegen, inwieweit ich hier noch weitere Stadtentwicklung innerstädtisch durchführen kann. Wir haben einen großen Mangel an bezahlbarem Wohnraum, überhaupt an Wohnraum. Und viele Menschen möchten auch nicht pendeln. Ich selbst bin Pendlerin. Ich habe jeden Tag meine über 60 Kilometer zu fahren. Ich kann nachvollziehen, dass das nicht jede Person möchte, sodass ich auch nachvollziehen kann, dass in Frankfurt ein größerer Bedarf herrscht. Aber natürlich muss man hier schauen, inwieweit kann man Wohnraum in Hofheim, in Darmstadt, in Bad Homburg, in Oberursel schaffen, selbst, dass die Menschen trotzdem auch gerne die paar Kilometer beispielsweise in die Stadt rein pendeln.
Okay. Ja, von Oberursel geht die mit der U3 sehr schnell nach Frankfurt eigentlich. Oder mit der S5. So. Dann bin ich jetzt wirklich am Ende, auch noch mit diesem paar Oberursel-Sachen am Ende. Deswegen würde ich Ihnen jetzt die Chance anbieten, jetzt alle nochmal ein letztes Mal zu sagen, warum man Sie am 26. September ein bzw. zwei dann Kreuzchen geben soll.
Ja. Erstmal vielen Dank für die spannende Diskussion und die zahlreichen Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein persönliches Aufeinandertreffen hätte mich zwar gefreut, aber vielleicht besteht diese Möglichkeit. Dann nutze ich gerade auch hier die Chance, nochmal anzumerken. Wer mich persönlich kennenlernen möchte, ich bin am Samstag in Oberursel beim Oschler Sommer unterwegs und unterstütze hier die lokale SPD bei ihrem Standdienst. Und wir planen auch noch weitere Veranstaltungen, unter anderem am 31. August. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Themen haben, die Sie mir mit auf den Weg geben möchten, können Sie das natürlich immer gerne tun, indem Sie mich anschreiben über meine Kanäle auf Facebook oder Instagram oder meine Webseite. Hier gibt es ein Kontaktformular beziehungsweise auch meine E-Mail-Adresse ist hier hinterlegt. Von daher hier erstmal die Möglichkeit, sich bei mir zu melden. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen an der Bundestagswahl am 26. September. Ich habe ja schon bereits gesagt, es stehen große Herausforderungen vor uns hier in Deutschland. Es geht darum, wie wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Es geht darum, wie wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiterhin schaffen, die Arbeit von morgen gestalten. Das sind alles große Herausforderungen, die wir genau jetzt angehen möchten. Und ich möchte jetzt Verantwortung übernehmen und hierfür sorgen. Aber auch wenn Sie, insbesondere wenn Sie mir das Vertrauen aussprechen, dass ich Sie zukünftig in Berlin vertreten darf, möchte ich Ihnen eins mit auf den Weg geben. Ich möchte immer und ich werde immer ein offenes Ohr für Sie haben. Ich bin ansprechbar und möchte, dass Sie mit Ihren Anliegen zu mir kommen. Ich werde Ihre Probleme und Themen ernst nehmen und versuchen, dort zu unterstützen, wo ich nur kann. Von daher bitte ich Sie um Ihre Stimme, damit ich zukünftig Ihre starke Stimme in Berlin sein darf. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerade noch mal einen weiteren Schwenker machen. Ich bitte Sie nicht nur um die Erststimme für mich als Kandidatin. Ich bitte Sie tatsächlich auch auf jeden Fall um die Zweitstimme für die SPD. Denn mit der Zweitstimme entscheiden Sie, wer der zukünftige Kanzler oder die zukünftige Kanzlerin in Deutschland sein wird. Und da möchte ich tatsächlich eine kurze Frage an Sie selbst stellen. Wenn es irgendeine nationale oder internationale Katastrophe gibt und nachts das Telefon im Kanzleramt läuten würde, wen oder wer sollte dort das Telefon abheben? Für mich steht fest, es sollte Olaf Scholz sein. Mit seiner Kompetenz, mit seiner Erfahrung könnte er und würde er hier die richtigen Entscheidungen treffen. Von daher, ich hoffe, dass ich Sie heute Abend von mir als Kandidatin von den Themen der SPD überzeugen konnte und bitte Sie inständig um Ihr Vertrauen, um Ihre Stimme an der Bundestagswahl entweder im Wahllokal am 26. September oder per Briefwahl, die ab nächster Woche, glaube ich, schon möglich ist, vielleicht bei Ihnen auf der Couch oder am Küchentisch. Und ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die letzten 52 Minuten Zeit genommen haben und dieses Video angeschaut haben oder sich die Audiodatei anhören. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet und ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Vielen herzlichen Dank.
So, jetzt haben Sie mir einiges da schon vorweggenommen mit dem letzten Satz. Ganz kurz Ihre Webseite, alicia-bokel.spd.de. Da nehmen Sie auch den neuen Trend bei den politischen Webseiten, stelle ich fest, dieser www vorne fällt weg, aber es geht ja auch ohne, also das hatten wir da jetzt als Ihre Adresse. Sie haben schon gesagt, es gibt eine Aufzeichnung, wenn Sie jetzt das jetzt gerade so irgendwie im Facebook entdecken und sagen, oh, was war da los, das können Sie alles bei uns im Oberslerforum schauen, Sie können es auch auf YouTube schauen unter obu.li/btw2021 und auch auf dieser Seite gibt es dann irgendwann im Laufe des Nachts die MP3-Datei zum Herunterladen. Dann können Sie auch noch im Auto, beim Joggen, was weiß ich, also den Tonspur hören, ohne jetzt vom Computer die Stunde zu sitzen. Ja, dann danke nochmal, dass Sie dabei waren. Dann viel Spaß in Oberursel am Samstag beim Oschle Sommer. Samstag macht auch der Maislabyrinth auf in Weißkirchen, falls Sie da auch noch Abschwenke machen möchten, um das Baugebiet vor Frankfurt sehen, One Live. Da ist man direkt an der Gemarkungsgrenze.
Danke.
So, und dann sage ich erstmal zu Ihnen erstmal vielen Dank und gute Nacht. Und dann an alle, die im Oberursler Forum jetzt schauen, wir lesen uns weiter im Forum, erzählen Sie es bitte weiter. Wir haben ja inzwischen 4 Interviews schon mal auf der Seite und da können Sie sich einen Blick machen von den 4 Direktkandidaten, Kandidatinnen, die wir bisher im Gespräch hatten. Und es gibt noch der eine oder andere mehr. Wir schauen, wie viel mit uns noch vor dem Wahltag reden. Ich sage damit gute Nacht und wir lesen uns.